Einen wunderschönen guten Morgen alle miteinander. Schön euch zu sehen, schön mit euch Gottesdienst zu feiern. Ich habe euch einen lieben Gruß mitgebracht. Von unseren lieben Rangern. Die haben aktuell noch ihr Rangerleiterwochenende. Und ich durfte auch gestern den Tag mit ihnen verbringen, ihnen ein bisschen einheizen, ein bisschen erklären, was Leitung bedeutet und so welche Sachen. Und ich darf euch ganz lieb grüßen. Die sind ein cooles Team, haben viel coole Sachen für unsere Kids und für die Kids dieser Stadt vor. Aber auch die Ranger haben in den letzten 3 Jahren, wie auch unsere Gemeinde, auch viele Umbrüche durchlebt, sind viele junge Leiter nachgewachsen. Das ist richtig klasse. Am 26.11. kommen sie hier auch nochmal auf die Bühne, werden ein bisschen was erzählen. Aber ich dachte mir, sie gehen jetzt mit ihren Plänen, mit ihrem Herzen nach Hause, haben sich viel ausgedacht, viel gebetet. Und deswegen lasst uns nochmal als Gemeinde für sie beten, ja? Himmlischer Vater, ich danke dir, dass du ein Gott der Abenteuer bist und ich danke dir von ganzem Herzen, dass wir die Rangerarbeit in dieser Gemeinde haben dürfen. Eine Arbeit, die dich ehrt, die Kindern auf abenteuerliche Weise dich ja zeigen möchten, dass sie dich kennenlernen, dass du ein Gott der Abenteuer bist, Herr. Und ich danke dir für jeden Leiter, ich danke dir für jeden Mitarbeiter, ich danke dir für jeden, der die Rangerarbeit unterstützt, Herr. Wir beten, dass das, was sie mit dir an Plänen für das kommende Jahr gemacht haben, ich bete, dass du deinen Segen darauf legst. Ich bete für ganz viel Glauben und Vertrauen, Jesus, dass auch wo Schwierigkeiten, Herausforderungen da sind, Herr, dass du sie mit ihnen überwindest, Herr, dass du Menschen beruhst, dass du ja deine Liebe in diesen Kindern wachsen lässt, Herr, und dass sie daran glauben, Herr, dass du mit und Herr dieser Arbeit bist, Herr. Und dafür danken wir dir auch für diesen Gottesdienst, dass du hier bist, dass du uns dein Wort geschenkt hast, Herr, damit wir Leben haben in dir. Und ich bitte dich, dass du mir Gnade schenkst, dein Wort zu verkündigen und ja unser Herz dafür öffnest, das zu hören, Herr, was du für jeden Einzelnen vorbereitet hast. Danke, dass dein Wort nicht leer zurückgeht, Herr, und dass du Gutes für uns vorbereitet hast. Amen. Samuel hat schon angekündigt, wir starten eine kleine Reihe und beschäftigen uns mit Verantwortung. Und in diesen wilden Zeiten, in denen wir leben, merken wir, wie wichtig es ist, dass Leute Verantwortung übernehmen. Und was auch passiert, wenn Menschen das nicht tun. Was würde passieren, wenn unsere Regierung sagen würde, nee, will ich nicht. Nein, wir erwarten von ihnen, dass sie ganz besonders auch in dieser Zeit Verantwortung übernehmen. Und wir merken, ohne Verantwortung ist Leben nicht möglich. Ohne Verantwortung ist Leben nicht möglich. Und wer letzte Woche da war, Klaus-Günter Pache war hier, hat uns in das Hohepriestergebet in Johannes 17 hineingenommen. Und wenn du nicht da warst, schaust du dir auf jeden Fall auf YouTube nochmal an. Und er hat uns eine klare Botschaft mitgebracht. Jesus betet für dich. Hey, wie gut. Jesus betet für dich, er betet für mich in diesen verrückten Zeiten. Und doch, wenn wir das Gebet in Johannes 17 weiter anschauen, dann betet Jesus für eine kommende Zeit. Nicht nur für die Jünger damals, sondern für eine kommende Zeit, die von Herausforderungen und Schwierigkeiten gekennzeichnet ist. Und ich weiß nicht, wie es dir so aktuell geht. Ich merke bei mir schon, dass ich denke, wow, diese Zeiten, in denen wir leben, die fühlen sich immer mehr an. Das, was Jesus beschrieben hat, das, wofür er gebetet hat. Wir erleben ganz große gesellschaftliche Veränderungen. Eine Katastrophe jagt die nächste und wir hören auch von einem Krieg nach dem anderen. Und ich weiß nicht, wer von euch so auf YouTube unterwegs ist. Ich höre meine Predigten immer gerne auf YouTube nochmal nach. Nein, Spaß. Ich höre natürlich auch andere Predigten. Und oft kommt dieser Titel Endzeit. Ganz oft sehe ich jetzt diesen Titel und vieles davon überfordert uns. Wir sind gereizt oder wir versuchen uns auch abzustumpfen, weil diese Fülle einfach zu viel für uns ist. Und ich merke bei mir, vielleicht geht es dir auch so, irgendwie will ich noch nicht ganz wahrhaben, dass wir in veränderten Zeiten leben. Ich weiß nicht, wie es dir geht, mir geht's so. Irgendwie würde ich so gerne, dass Gott eingreift und dass alles wieder so ist wie vorher. Alles wieder so ist, wie wir es gern hatten und auch wieder so weitermachen können wie vorher. Und eins möchte ich dir ganz zu Beginn sagen, ich werde heute nicht über Endzeit sprechen, ja? Das möchte ich nicht tun, Aber eins kann ich dir sagen, auch in dem Gebet in Johannes 17, Jesus hat so welche Zeiten vorausgesagt. Jesus hat Zeiten vorausgesagt, die schwierig sind, die herausfordernd sind. Manchmal für uns ganz persönlich, aber auch ganz global. Und das Problem ist, dass wenn wir diese Zeiten, die wir gerade erleben, wenn wir sie nicht an uns heranlassen, wenn wir sie nicht wahrnehmen, und damit meine ich nicht, wir verlieren uns in dieser Problematik oder wir werden voll panisch, aber dann verpassen wir, was Jesus für diese Zeit für uns vorbereitet hat. Wenn wir diese Zeiten nicht wahrnehmen, sie uns anschauen und fragen, Herr Jesus, was hast du in dieser Zeit vor? Denn nicht ohne Grund hat Jesus dafür gebetet. Nicht nur für die guten Zeiten, sondern gerade für diese schwierigen Zeiten. Und es ist so gut, wenn wir für Frieden beten. Und ich hoffe, das tun wir in den Hauskreisen. Ich hoffe, das tun wir, wenn wir zusammenkommen, dass wir für Frieden beten. Dazu sind wir aufgerufen. Aber wir müssen in dieser Zeit nicht den Kopf in den Sand stecken und hoffen, dass das irgendwann wieder vorbeigeht. Und wir müssen auch nicht die Augen davor verschließen, weil das zu heftig ist, sondern hey, wir haben Rückenwind. Wir haben letzte Woche gehört, Jesus betet für uns. Wir haben Rückenwind. Wir haben kein Gutwettergott, der sich zeigt, wenn alles schön ist, sondern wir haben einen Gott, wenn wir in die Bibel schauen, der sich gerade in den schwierigen Zeiten als der treue Gott erweist. Dem nichts unmöglich ist. Der Herr dieser Welt ist. Der einfach mal so ein Meer teilt. Ich bin gerade wieder so ein bisschen im Alten Testament unterwegs, lese gerade Richter. Was für verrückte Sachen hat Gott gemacht? Und in diesen Zeiten will er Dinge tun. Und ich glaube, es ist eine unglaubliche Chance für uns auch als Christen, dass wir in dieser Zeit zeigen, dass ein Leben mit Jesus einen Unterschied macht. Dass wir zeigen den Menschen, dass Jesus lebt. Dass wir zeigen, ja, hey, das ist wild. Und ich habe auch Angst. Ich habe auch Fragen. Aber Jesus ist Herr. Und Jesus kann Veränderung schaffen. Und deswegen lasst uns diese Zeit nutzen. Aber ich weiß nicht, ob es dir auch schon aufgefallen ist. Seit dem Sündenfall haben wir so eine kleine Tendenz. Wir wollen gerne Verantwortung abschieben. Irgendwie haben wir eine Allergie seit dem Sündenfall dagegen. Und wir haben das Gefühl, Verantwortung, das müssen wir meiden, davon kriege ich immer Pickel an der Haut. Aber es ist die Zeit, auch für uns, nicht nur für unsere Regierung oder so. Es ist die Zeit der Verantwortung und es tut uns gut, dass wir in dieser Zeit weise werden. Und deswegen wollen wir heute in Gottes Wort schauen und lernen, wie können wir weise mit dieser Zeit umgehen. Und deswegen habe ich euch zwei Texte heute mitgebracht. Der erste Text, den finden wir in Lukas 16, die Verse 1 bis 9. Da spricht Jesus von einem Gleichnis. Er spricht von einem Verwalter und er beschreibt eine Situation, deren Zukunft vollkommen aussichtslos erscheint. Und lasst uns mal schauen, was Jesus dazu sagt. Ja. Dann wandte sich Jesus seinen Jüngern zu, den Männern und Frauen, und erzählte ihnen folgende Geschichte. Ein reicher Mann hatte einen Verwalter, der ihn betrog. Als sein Herr davon erfuhr, ließ er ihn rufen und stellte ihn zur Rede. Was muss ich von dir hören? Leg die Abrechnung vor, du kannst nicht länger mein Verwalter sein. Da sagte sich der Mann, was soll ich machen, wenn mein Herr mir die Stelle wegnimmt? Für schwere Arbeit bin ich zu schwach und zu betteln schäme ich mich. Ich weiß, was ich tun werde. Ich muss mir Freunde verschaffen, die mich in ihre Häuser aufnehmen, wenn ich hier entlassen werde. So rief er nacheinander alle zu sich, die bei seinem Herrn Schulden hatten. Er fragte den Ersten, wie viel schuldest du meinem Herrn? 100 Fässer Olivenöl, war die Antwort. Hier ist dein Schuldschein, sagte der Verwalter. Setz dich hin und schreib 50. Einen anderen fragte er, wie steht es bei dir? Wie viel Schulden hast du? 100 Sack Weizen, war die Antwort. Hier ist dein Schuldschein, schreib 80. Und so wie ihr mich gerade anguckt, so kann ich mir richtig vorstellen, haben die Leute Jesus angeguckt. Ganz aufmerksam und haben so darauf gewartet, jetzt kommt die Pointe. Dass das, was er gemacht hat, total in die Hose oder sowas ging. Aber Jesus sagt etwas sehr Unerwartetes. Lass uns mal den Vers 8 noch anschauen. Jesus, der Herr, lobte den betrügerischen Verwalter wegen seines klugen Vorgehens. Denn in der Tat, die Menschen dieser Welt, wenn es ums Überleben geht, sind viel klüger als die Menschen des Lichtes. Ganz genau. Ganz genau. Hey Jesus, wie kannst du das, was dieser böse Verwalter gemacht hat, nicht verurteilen, nicht kritisieren? Und stattdessen kommt noch so eine flapsige Aussage, hey, der ist klüger als wir. Wie kann er so etwas sagen? Ich meine, okay, der Verwalter hat seinen Herrn jetzt nicht direkt bestohlen, aber er hat seinen Herrn oder seinen Chef um einen Teil seines Vermögens gebracht, um für sich einen persönlichen Vorteil daraus zu schlagen. Das ist Jesus' Aussage. Und er sagt, irgendwas ist dran. Jesus sagt, dieser Mann war in einer schwierigen Situation. Und er hatte ein echtes Problem. Seine Lebenssituation hat sich schlagartig verändert und seine Existenz war bedroht und er hatte Angst. Aber dieser Mann steckte nicht den Kopf in den Sand, sondern das Problem bewegte ihn, nach Möglichkeiten zu schauen und die Initiative zu ergreifen. Das Problem bewegte ihn, nach Möglichkeiten zu schauen und die Initiative zu ergreifen. Seine Situation konnte er nicht ändern. Seine Kündigung war fix und doch fand er eine Lösung. Also die Situation, alles andere als schön für ihn, aber dieses Problem, diese Situation löste eine tiefgreifende Umkehr in ihn aus, nämlich ein erwachtes Bewusstsein, aktiv zu werden. Etwas, was er vorher nicht kannte. Und natürlich, lasst uns das nochmal kurz aufgreifen, nicht, dass ihr sagt, Daniel hat gesagt, wir sollen jetzt hier irgendwelche komischen Sachen machen. Es geht natürlich hier nicht um ethische Grundwerte. Jesus nennt diesen Verwalter einen Menschen dieser Welt. Im Gegensatz zu den Menschen des Lichts. Aber er lobte etwas an diesem Mann, was extrem wichtig ist. Nämlich der Mann hat ein Problem und er ergreift die Initiative, um das Problem zu lösen. Und vielleicht sitzt du jetzt hier und sagst, boah, dafür bin ich sonntags morgens gekommen. Hier ist ein Problem und ich muss eine Lösung finden. Klingt ja eigentlich gar nicht spektakulär. Es klingt nach ganz normalem Menschenverstand. Und doch ist die Realität oft ganz anders. Hey, wie ganz viele Menschen, und da schließe ich mich auch zu ein, haben nicht verstanden, dass veränderte Lebenssituationen ein Problem sind, für die wir neue Lösungen finden müssen. Veränderte Lebenssituationen sind Probleme, für die wir neue Lösungen finden müssen. Und wir leben in einer Zeit, die sich so radikal und schnell verändert. Und die Begebenheiten, die wir kannten, worüber wir früher noch geschimpft haben und wo wir heute denken, oh, wären die doch wieder da. Die sind nicht mehr da oder sie haben sich auf jeden Fall verändert. Und das nicht nur bezogen auf die Welt. Nicht nur die Welt ist verrückt geworden, wir auch ein bisschen. Auch wir haben uns verändert. Auch Corona und all diese Sachen haben was mit uns gemacht. Und wir befinden uns in einer veränderten Lebenssituation. Und was machen wir damit? Aber unsere Tendenz neigt dazu, dass wir meckern, dass wir beklagen, dass wir diese Ungerechtigkeit der Welt und auch diese ganzen neuen Herausforderungen im Leben beklagen. Aber warum sollte ich denn auch die Initiative ergreifen? Warum sollten wir das? Es gibt genug Leute, denen wir die Schuld geben können. Vielleicht waren es deine Eltern, natürlich die Regierung, hätten wir eine bessere Regierung, dann würde alles ganz anders laufen. Oder vielleicht geben wir auch Gott die Schuld. Ich meine, Gott hat die Macht, warum macht er nicht einmal mal so? Oder? Oder eine andere Alternative ist auch, sich zurückzulehnen und zu glauben, hey, eines Tages wird alles besser. Hey, Gott ist Herr, der macht das schon. Ich lege mich zurück und lass mal gucken und schau mal zu, was er macht. Irgendwann werden die Umstände besser. Irgendwann werde ich motivierter und bekomme Lust. Irgendwann werde ich auf wundersame Weise ganz früh aufstehen und voller Elan immer meinen Tag gestalten. Welchen Grund auch immer, denken wir ganz oft, dass wir ohne Arbeit was erreichen. Aber die natürliche Fließrichtung ist immer abwärts und nicht aufwärts. Und wenn wir stillstehen, wenn wir ja paralysiert sind, unseren Kopf in den Sand stecken, dann geht's nicht aufwärts, dann geht's abwärts. Das müssen wir wissen. Und wenn es um Weisheit geht, dann lohnt es sich, in die Sprüche zu schauen. Und wir wollen uns heute einen kleinen Text anschauen aus Sprüche 6, der uns einen sehr wertvollen Umgang mit Problemen zeigt. Wir wollen mal reinschauen. Sprüche 6. Sieh dir die Ameise an, du Faulpelz. Nimm dir ein Beispiel an ihr, damit du weise wirst. Sie hat keinen Aufseher und keinen Antreiber, und doch sorgt sie im Sommer für ihre Nahrung und sammelt zur Erntezeit ihre Vorräte. Wie lange willst du noch liegen bleiben, du Faulpelz? Wann geruhst du endlich aufzustehen? Nur ein kurzes Nickerchen, sagst du, nur einen Moment die Augen zumachen und die Hände in den Schoß legen. Und während du das tust, kommt die Armut zu dir wie ein Landstreicher und die Not überfällt dich wie ein Einbrecher. Als die Verse heute Morgen nochmal durchgelesen habe, dachte ich mir so, hey, ich kann das so fühlen, nochmal ganz kurz die Augen zumachen. Nur einen kleinen Augenblick. Und dann mache ich mir immer extra schnell einen Wecker an, falls das wirklich passiert. Und ich einschlafe und mich dann spätestens 5 Minuten später zu wecken. Aber der Grund, den die Sprüche uns liefert, warum wir so ein Problem haben, die Verantwortung zu nehmen oder auch die Initiative zu ergreifen, sagt der Sprücheschreiber, hab nicht ich gesagt, ne? Sagt die Bibel, ne? Du Faulpelz. Uff. Hab nicht ich gesagt, dass wir Faulpelze sind. Und in diesem Beispiel geht es um finanzielle Schwierigkeiten, aber wir können das eigentlich auf jedes Fehlverhalten ummünzen. Und lass mich dir sagen, ob du einer bist oder nicht, der Sprücheschreiber macht uns auf jeden Fall deutlich, dass viele von uns der Gefahr laufen, dass wir Faulpelze werden. Wisst ihr, ich bin jetzt seit 11 Jahren verheiratet, ich bin zum Glück Sportler, aber wenn ich mir in meinem Bekanntenkreis Leute anschaue, die geheiratet haben, ich gucke auch keine Männer jetzt an, ne? Die Mehrheit hat einen Wohlstandsbruch bekommen. Jetzt habe ich meine Frau. Jetzt kann ich mich zurücklehnen. Ich habe sie ja, ne? Kennt ihr das? So, Männer, Frauen, ihr dürft jetzt heute Nachmittag eure Männer darauf von mir aus ansprechen, ja? Ihr habt einen Freifahrtschein heute. Also wir laufen Gefahr, bevor wir jetzt uns dazu sehr in das in offene Nebenstraße bewegen, wir laufen Gefahr, Faulpelze zu werden. Und ein Schritt, den die Sprüche uns sagt, der uns dorthin führt, ist der Schritt des Aufschiebens. Und ich bin ehrlich mit euch. Wenn ihr was lernen wollt, wie man Sachen aufschiebt, ich kann 3-Tage-Seminar darüber machen. Bachelorarbeit oder was auch, was für Sachen. Ich bin, worin ich richtig Profi bin, ist, wenn ich mir was zu essen gemacht habe, was gegessen habe, ich schön genährt bin, mich aufs Sofa setze, aufzuschieben, die Küche aufzuräumen. Aber ich mache es ja später. Und ich, bei mir ist es so, ich weiß nicht, ob es euch auch so geht, irgendwann, wenn ich dann in die Küche gehe, auf wundersame Weise ist die Küche sauber. Habt ihr es auch schon mal ausprobiert? Gott sorgt gut für mich. Aber ich darf mir dann auch Sprüche anhören. Ich darf mir dann auch Sprüche anhören, weil natürlich räumt sich das nicht von selbst weg. Und natürlich hätte ich später noch aufgeräumt, aber ich musste mich doch erstmal ausruhen. Ich war voll und ich hätte es doch später gemacht. Und dann sagt meine Frau, nee, ich habe es aber erst am Morgen aufgeräumt. Okay. Also die erste Sache, die in unserem Leben uns zu einem Faulpelz bringt, oder gibt's auch Faulpelzin, nennt man die dann so? Wir wollen ja auch hier die Frauen ansprechen. Egal. Dinge aufzuschieben. Der zweite den die Sprüche uns gibt, ist der Schritt der Ausreden. Und guckt euch mal den Mann an, wie er versucht, auf beste mögliche Weise eine Darstellung darzubringen, warum er etwas nicht tun kann. Das ist eine richtig mathematische Formel, warum er eine Sache nicht tun könnte. Hast du schon mal festgestellt, dass es für jede Sache, die du zu tun hast, es eine Ausrede gibt? Und wenn man erstmal Kinder hat und einen zeitintensiven Job, dann hast du einen Freifahrtschein. Für alles, was du zu tun hast, eine Ausrede zu finden. Und auch die Bibel sagt uns, der Faulpelz ist kreativ. In Sprüche 22 lesen wir, der Faulpelz sagt, ich kann nicht hinausgehen, draußen ist ein Löwe, der bringt mich um. Aber ihr lacht, aber wer will schon von uns gefressen werden? Wenn bei euch draußen Löwe wäre, wir wären alle im Haus. Lieber im sicheren Haus bleiben und doch nichts tun. Hey Freunde, was hätte ich schon alles im Leben erreicht, wenn ich die Zeit eines Singles hätte? Ich würde wahrscheinlich endlich Gitarre lernen können, möchte ich mein Leben lang machen, aber ich bin leider kein Single mehr. Ich würde wahrscheinlich 5 Sprachen sprechen, aber ich habe leider zu viel Verantwortung, um mir dafür Zeit zu nehmen. Und natürlich ist es so, dass wir nicht alles im Leben machen können, aber der Faulpelz bleibt immer eingeschränkt. Aufgrund von irgendwelcher Hindernisse, aufgrund von irgendwelcher schwierigen Bedingungen. Aber Fakt ist, unser Leben, sagt auch Jesus, ist gekennzeichnet von Schwierigkeiten und Herausforderungen und auch von Enttäuschungen, die uns unser Leben lang immer genügend Material geben, um Ausreden zu finden, den Anforderungen, die das Leben mit sich bringt, nicht zu tun. Ausreden. Wie sieht's bei dir aus mit Ausreden? Auch da bin ich gut drin. Aber vielleicht gehörst du auch zu denen, die nicht im Leben faul sind. Also Faulheit kennst du eigentlich gar nicht, sondern du bist beschäftigt. Und du weißt gar nicht, was ein kleines Nickerchen ist. Denn du bist aktiv. Du legst nicht die Hände in die Hosentasche, sondern du setzt in deinem Leben wirklich Dinge um. Und doch auch für dich gilt, du kannst was von dem Faulpelz lernen. Denn es gibt auch was anderes. Es gibt auch die selektive Faulheit. Die selektive Faulheit sind kleine Trägheitsinseln, die neben all den großen Inseln, die so erfolgreich sind, unwichtig oder auch klein, kaum sichtbar erscheinen. Es gibt zum Beispiel die Menschen, und davon gehören viele Christen dazu, hey, die kümmern sich so aufopferungsvoll um andere Menschen. Hat jemand ein Problem, diese Person ist sofort zur Stelle. Aber sie versäumt es, sich um das eigene Seelenleben zu kümmern. Und was daran, an dieser selektiven Faulheit so gefährlich ist, dass wenn einige Bereiche in unserem Leben gut laufen, dass es uns dann so leicht fällt, uns selbst davon zu überzeugen, dass das, wo wir vielleicht faul sind, wo es nicht bei uns läuft, zu sagen, hey, das ist nicht der Rede wert. Denn guck mal hier, hey, du baust dir gerade was Gutes auf, du bist hier gut und treu, das musst du nicht beachten. Und an dieser Stelle merke ich immer wieder, wie wichtig es ist, dass du und ich Menschen in unserem Leben haben. Menschen in unserem Leben, die uns ehrlich reflektieren und die uns auch ehrlich korrigieren dürfen. Schauen wir uns die Bibel an und auch sie ist vollkommen ehrlich zu all den Helden. Salomo, der hat diese Sprüche geschrieben, der hat die Faulpelz genannt. Er war ein Mann voller Weisheit. Der war so blöd und hat auf Kraft verzichtet. Ich hätte auf jeden Fall Kraft genommen. Aber er hat sich entschieden, ich will weise sein, damit dein Volk weise geleitet wird. Und er war voll Weisheit, lest dir die Sprüche durch. Aber seine Schwäche für Frauen hat ihn zu Fall gebracht. Oder auch Eli, ein treuer Diener Gottes. Aber er hat bei seinen Kindern nicht richtig durchgegriffen. Und das hat unglaubliche viele Probleme in seinen Dienst und in seine Familie gebracht. Und jeder von uns kann eine Trägheitsinsel entdecken, wenn wir ehrlich mit uns sind und wenn wir mal unter die Oberfläche unseres Lebens schauen. Und die Sprüche geben uns jetzt einen sehr praktischen Tipp, wie wir so welche Trägheitsinseln in unserem Leben entdecken können und wie wir damit umgehen können, nämlich auf das produktive Gegenstück zu blicken. Wenn du faul bist, schau auf das produktive Gegenstück. Und die Bibel, ich habe extra ein kleines Bild genommen, keine Nahaufnahme. Ich weiß nicht, wer Ameisen eklig findet. Aber es ist die Ameise. Die Sprüche sagt, du Faulpelz, sieh dir die Ameise an. Und damit stellt uns die Sprüche die Frage, woran orientieren wir uns? Woran orientieren wir uns? Was ist unser Maßstab in Bezug auf Beziehungen, Lebensführung, Arbeit, in unseren Finanzen? Und es ist so wichtig, dass wir uns diese Frage stellen. Woran orientieren wir uns? Weil wir uns immer an etwas orientieren werden. Und nun bietet uns die Bibel, also die Sprüche, zwei gute Tipps, was wir von diesem kleinen, wunderbaren Tier lernen können. Das erste ist, die Ameise hat ein Problem und es motiviert sie. Sprüche sagt, die Ameise, sie braucht niemanden, der sie ständig motiviert. Niemanden, der sie überwacht, denn sie hat ein Ziel vor Augen. Und ich merke es in meinem Leben und ich merke es im Leben vieler andere, dass unser Leben oft heutzutage so viel von äußeren Umständen abhängig sind, die uns motivieren, um etwas zu tun oder uns um in Bewegung zu setzen. Internet ist voll mit irgendwelchen Motivationsvideos, damit du irgendwie dein Popo hochkriegst und in Bewegung kommst. Aber jemand, der ein Ziel hat, der wird die guten und die schwierigen Umstände nehmen und sein Ziel verfolgen. Jemand, der ein Ziel hat, wird für Probleme Lösungen finden, auch wenn sie unbequem sind. Aber wenn natürlich unser Ziel, hier ist es natürlich nicht so, aber wenn unser Ziel, mein Sohn sitzt sogar da, hey, was geht ab, mein Süßi? Der ist gestern auf die Lippe gefallen, aber er hört gut zu, das freut mich. Wenn unser Ziel, und da spreche ich auch zu meinem Sohn immer an, Bequemlichkeit ist, dann wird es natürlich schwierig. Und dann sollten wir uns auch fragen, ob dieses Ziel Bequemlichkeit so lohnenswert ist. Das Ziel der Ameise ist natürlich Nahrung. Und die Ameise kennt diesen Schmerz des Hungers. Und was passiert, wenn sie nicht sammelt? Und deswegen kommen wir auch direkt zum zweiten Punkt, den wir von der Ameise lernen. Die Ameise denkt voraus. Die Ameise macht sich einen Plan und denkt voraus. Sie denkt darüber nach, was getan werden muss. Und ich habe das Gefühl, wir leben heute auf eine Art und Weise, als wenn es einen Winter nicht geben würde. Ich meine auch, alles ist da. Niemand muss einen Kühlschrank aufmachen und muss hungern oder so. Und wir leben in so einer Denkweise, als wenn es keinen Winter in unserem Leben geben würde. Als wenn es immer Sommer sein müsste. Aber so wie die vier Jahreszeiten kommen, jetzt wird es langsam kalt, es wird regnerisch, es ist nicht schön. Aber so werden auch immer Winterzeiten in deinem Leben kommen. Und wir haben die Verantwortung, oder wir müssen die Verantwortung übernehmen, vorzusorgen. Du musst in deinem Leben die Verantwortung übernehmen, vorzusagen. Und Vorräte für schlechte Zeiten, die sammelt man nicht im Winter, sondern man sammelt sie im Sommer, im Voraus. Und ich möchte dich heute fragen, hey, wo musst du, und die Frage stelle ich mir auch, wo musst du aus deinem Nickerchen erwachen und dich an diesen kleinen Dingen, was wir so leicht zertreten können, ausrichten und lernen? Wo müssen wir in unserem Leben umkehren und wieder Verantwortung übernehmen und uns wieder selbst leiten? Das ist wichtig, weil keiner übernimmt diese Aufgabe für dich. Es gibt Menschen, die können dir zur Seite stehen, aber keiner übernimmt die Aufgabe für dich, Verantwortung für dein Leben zu übernehmen, weil du sie für dich trägst. Und vieles hat sich verändert. Und vieles, ich glaube, vieles wird sich auch noch verändern. Die Frage ist, blickst du voraus, hast du ein Ziel und weißt, was du willst und findest du in dieser Zeit dafür Lösungen? Wir alle kennen's. Alles ist teurer geworden. Mein Magerquark, jeden Tag esse ich einen davon, von 75 Cent auf, jetzt ist es wieder 1,35. Oh Mann, ist das ärgerlich. Aber nur weil ich jetzt mit finanziellen Mitteln beschränkter bin, heißt es nicht, dass ich keine Verantwortung mehr habe, gut und zu Gottes Ehre mit meinen Finanzen umzugehen. Und wisst ihr, wenn wir mit Geld umgehen, ist ein Indikator für unsere persönliche Reife und unserem Gehorsam Gott gegenüber. Und wo alle meckern, wo alle jetzt aktuell versuchen zu häufen, können wir einen Unterschied machen in diesen Zeiten. Wir können einen Unterschied machen und den Leuten zeigen, hey, Gott ist ein guter Versorger. Gott sorgt für mich. Aber das hat auch mit der Verantwortung für uns selbst zu tun. Sich in Finanzen selbst zu leiten. Ich möchte dich fragen, hast du ein Ziel für deine Finanzen? Hast du einen Plan, wie du mit deinen Finanzen haushaltest? Das gleiche gilt für unsere Gesundheit, für unseren Körper. Die Bibel sagt, der Körper ist der Tempel Gottes. Und wo wir in einer Welt leben, in der Körper entehrt wird, können wir einen Unterschied machen in dem, wie du mit deinem Körper umgehst, wie du ihn pflegst, wie du ihn vor Gefahrenzonen fernhältst, wie du aktiv für etwas für dein Wohlbefinden tust. Damit kannst du einen Unterschied in dieser Welt machen. Und wisst ihr, unser Körper steckt so voller gegensätzlicher Wünsche. Wir wissen irgendwie, was der Körper braucht, und doch wünscht er sich immer was ganz anderes. Wir sind so anfällig für Vergnügen und Bequemlichkeit, was unseren Körper angeht. Und deswegen braucht dein und mein Körper, er braucht unsere Leitung. Er braucht unsere Verantwortung, sich Gottes Zielen zu unterstellen und ihn dahin zu führen. Und lass mich einen kurzen Punkt noch bringen. Es sind Beziehungen. Was sind deine Ziele und Pläne für Beziehungen? Man hat nicht einfach nur Freunde. Man hat nicht einfach nur eine Beziehung. Gott hat ein Ziel damit. Und die Frage ist, was ist dein Ziel? Was ist dein Plan damit? Wir lesen, es ist nicht gut, dass der Mensch alleine ist. Und doch habe ich es in ganz vielen Gesprächen, auch für viele Menschen, für die ich bete, die sind alleine unterwegs. Oder auch nur oberflächlich mit anderen Menschen unterwegs. Und das größte Erbe, was wir in dieser Welt hinterlassen können, ist Liebe. Vielleicht auch ein bisschen Geld für unsere Kinder und Nachkommen, sowas auch nicht verkehrt. Aber das Größte, das was bleibt, ist Liebe. Und machen wir einen Unterschied in dieser Welt damit? Habe ich Menschen in meinem Leben, mit denen ich verbindlich mein Glauben und mein Leben teile? Habe ich Ermutigung in meinem Leben? Habe ich Korrektur in meinem Leben? Und genau da neigen wir auch so leicht zu selektiver Faulheit. Aber gute Beziehungen sammelt man im Sommer, damit sie einem im Winter tragen können. Und wo ist vielleicht für dich dran, wieder dort ein Ziel zu setzen? Ich könnte so viele Punkte aufgreifen, aber ich möchte dich einfach ermutigen, hey, frag den Heiligen Geist, dass er dir diese Inseln zeigt. Wie klein sie auch manchmal sein mögen, aber gib ihm die Erlaubnis, uns es zu zeigen. Und dann nimm den Mut zusammen, diese Faulpelzinsel zu verlassen, umzukehren und wieder Verantwortung für dein Leben zu übernehmen. Und es ist so wichtig, dass wir in dieser Zeit wieder lernen, uns gesunde Ziele zu setzen und einen Plan, der uns dazu anleitet. Und ein Buch, was ich euch dazu empfehlen möchte, ist Die Kunst, sich selbst zu leiten. Wenn du sagst, hey, ich möchte mal investieren, zu lernen, mich selbst zu leiten, dann möchte ich dir wirklich das Buch von Thomas Harry empfehlen. Die Kunst, sich selbst zu leiten, ist sehr empfehlenswert. Aber die Verantwortung fängt in deinem Leben an. Verantwortung fängt damit an, dich selbst zu leiten. Und wenn du das tust, Wenn du anfängst, dich selbst zu leiten, Verantwortung für dich zu übernehmen, aufzuhören, anderen die Schuld zu geben, was vielleicht auch sogar berechtigt ist, hey, dann wird ein Segen aus deinem Leben hervorkommen, der auf deine Familie Auswirkungen hat, auf deine Freunde, auf dein Umfeld und auch in dieser Welt. Damit machen wir einen Unterschied, wenn du Verantwortung für dein Leben übernimmst. Deswegen möchte ich dich ermutigen. Vergeude nicht zu viel Zeit in dieser Zeit mit Meckern, sondern bete zum Heiligen Geist und schau, wo du wieder neu in deinem Leben Verantwortung übernehmen solltest, um in dieser Zeit Gott zu ehren und Gott wieder zu spiegeln. Die Band darf gerne schon nach vorne kommen. Ich weiß, ich habe euch heute mal wieder ein bisschen herausgefordert, auch als ich in der Vorbereitung war, ich gedacht, oh, ich ärgere euch in letzter Zeit so viel. Aber ich glaube, das setzt Segen frei. Wenn du Verantwortung für dein Leben übernimmst und lernst, dein Leben zu leiten. Und es ist so schön, dass Gott, wenn wir auf Gott schauen, auch in ihm das Vorbild für Verantwortung sehen. Hey, da war dieses Problem, dass der Mensch sich von Gott abgewendet hat. Dass er gedacht hat, hey, Gott, ich weiß es selbst besser. Und Gott hätte sagen können, hey, ist so, deine Entscheidung. Aber Gott hat dieses Problem gesehen und hat nicht den Kopf in den Sand gesteckt. Er hat die Initiative ergriffen. Er hat einen Plan gemacht, sogar bevor dieses Problem überhaupt da war. Und er hat gesagt, er hat, bevor er diese Welt geschaffen hat, seinen Sohn dazu auserkoren, in diese Welt zu kommen, uns Leben zu zeigen und für unser Leben zu sterben. Er hat die Initiative ergriffen und das dürfen wir im Abend, haben wir heute im Abend mal gefeiert. Und ich möchte dich ermutigen, weil Gott die Initiative ergriffen hat, er wird an deiner Seite stehen, wenn du die Initiative ergreifst. Du wirst sie nicht alleine gehen müssen. Er wird dir helfen, aber du hast die Verantwortung für dein Leben. Ich bete, dass du sie ergreifst und dass du darauf vertraust, dass Gott dich darin begleitet und dich darin zu einem Segen setzt. Ich möchte noch beten. Jesus, ich danke dir, dass dein Wort wahr ist. Und auch wenn es manchmal ein bisschen unangenehm ist, Herr, du bist diesen unangenehmen Weg gegangen. Und was hat das für Segen freigesetzt, dass hier ein paar hundert Menschen zusammen stehen und sitzen und hoffen dürfen, glauben dürfen, dass eine Zeit vor uns liegt, die vielleicht nicht einfach ist, aber die nicht hoffnungslos ist, weil du Herr bist. Und ich bete, dass wir das auch lernen, auf unser Leben umzumünzen. Zu lernen, dass du uns Verantwortung gegeben hast, dass du uns Autorität gegeben hast, Verantwortung in dieser Zeit zu nehmen. Und sie fängt an in unserem Leben. Und du kennst unser Herz, du kennst unsere Ängste. Du weißt, wie sehr wir uns davor scheuen, zu versagen, so viel Angst davor haben, enttäuscht zu werden. Und ich bete, Herr, dass du uns Glauben schenkst, dass du uns berufen hast und dass du uns begabt hast, einen Unterschied zu tun, indem wir Verantwortung für unser Leben übernehmen. Und ich bete, dass du es freisetzt in dieser Zeit, dass wir keine Menschen sind, die zu viel Zeit mit Meckern verschwenden, sondern Menschen sind, die nach Möglichkeiten und nach Lösungen schauen, Herr. Weil du gut und treu bist und bleibst, Herr, auch in dieser Zeit. Und du ganz neue Dinge für uns vorbereitet hast, Herr. Und ich danke dir, dass du uns an die Hand nimmst, ganz liebevoll, und uns führen wirst. Und so beten wir, Jesus, in deinem Namen. Amen.